Im Internet passieren oft seltsame Dinge. Gerade gibt es auf Twitter eine große Debatte über ein Video, das eigentlich schon 3 Jahre alt ist. Ein Video, in dem das Bundesministerium für Bildung und Forschung das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz erklärt. Das Gesetz regelt die befristeten Arbeitsverträge für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und darüber gibt es schon lange Ärger. Oft hangeln sich die Betroffenen nach der Promotion von Stelle zu Stelle. Jetzt aber kocht der Ärger nochmal richtig hoch. In dem Comic-Erklärvideo wird die Forschungskarriere der jungen Wissenschaftlerin Hannah erklärt. Die Kritik und der Zorn sammelt sich deshalb auf Twitter unter dem Hashtag Ich bin Hannah. Dazu gibt es schon mehr als 10.000 Tweets. Da kann man dann lesen, wie sich die befristeten Verträge für junge Menschen anfühlen. Ein Beispiel. Ich bin Gisela, Biologin, Preise für Diplom und Dissertation. Als Nacharbeitszeit für mein 3. Kind bietet die Uni 25 Monate Teilzeit statt 15 Monate Vollzeit an. Letzteres würde auf Wissenschaftszeitvertrag angerechnet, ersteres nicht. Gisela heißt mit vollem Namen Dr. Gisela Kopp und sie ist Mitglied der Jungen Akademie, in der sich die Nachwuchsforschung organisiert. Frau Kopp, was Sie da twittern, klingt kompliziert. Sie müssen also mit der Uni feilschen, wie sich Ihre Elternteilzeit auf den Arbeitsvertrag auswirkt. Da gibt es keine klare Regelung?
Ja, danke, dass Sie da nachfragen. Es hat mich ehrlich gesagt auch etwas verwundert. Es hat mich vor allem verwundert, dass es da scheinbar keine klaren Vorgänge gibt. Man hat den Eindruck, ich bin jetzt die Erste, die Elternzeit in Teilzeit genommen hat. Ich muss aber dazu sagen, dass ich überhaupt privilegiert bin, dass meine Uni mir überhaupt die Möglichkeit gibt, diese Nacharbeitszeit in Anspruch zu nehmen. Ich habe einen befristeten Vertrag, glücklicherweise auch sehr privilegiert, muss ich dazu sagen, über 5 Jahre. Und in der Zeit habe ich ein Kind bekommen. Und jetzt endet netterweise mein Vertrag nicht zu der ursprünglich festgelegten Zeit, sondern ich kann eben die Zeit, die ich ausgefallen bin, wegen Mutterschutz und Elternzeit hinten dranhängen. Und dann kommt es zu diesen absurden Vorschlägen, die mir auch ehrlich gesagt immer noch nicht ganz klar sind, die ich auch noch nicht genau durchentschieden habe, wie ich jetzt da noch mit der Universität vielleicht diskutiere oder nicht. Und es sind doch dann immer sehr komische und für Außenstehende nicht nachvollziehbare Konstrukte, die sich hier ergeben aus diesem Wissenschaftszeitvertragsgesetz beziehungsweise der Interpretation der Personalabteilungen daraus.
Ja, und dafür scheint es ja auch viel Raum zu geben. So klingt das jedenfalls. Wie viele befristete Verträge hatten Sie denn schon?
Naja, ich hatte während meiner Promotion mehrere befristete Verträge. Also man hat normalerweise, geht man von einer 3-jährigen Promotion aus. Im Schnitt braucht man in Deutschland, glaube ich, 4,7 Jahre. Ich habe auch in der Promotion ein Kind gekriegt, deswegen hat sich das auch ein bisschen verzögert. Aber ich hatte zunächst einen 1-jährigen Vertrag, dann glaube ich nochmal einen 1-jährigen und dann einen längeren bis zum Ende. Nach meiner Promotion hatte ich dann ein Kurzzeitstipendium, dann ein 2-Jahres-Vertrag, den ich aber vorzeitig in eben die Stelle überführt habe, die ich jetzt habe. Also ich würde sagen, ich bin mit der Anzahl meiner Verträge noch am unteren Ende im Vergleich zu Leuten in einer vergleichbaren Position.
Jetzt ist ja Forschung meistens keine Sache für ein halbes Jahr oder für ein Jahr. Wie fühlt sich das denn an?
Naja, es lenkt einen vor allem von der eigenen Forschung ab, wenn man sich eigentlich immer mit dem halben Kopf schon wieder darum kümmern muss, wie geht es eigentlich danach weiter. Es ist vor allem auch schädlich für das Forschungsthema, weil man sich natürlich auf Sachen konzentriert, von denen man sich sogenannte Quick Gains erhofft. Also schnelle Ergebnisse, schnell publizierbar. Und man wendet sich eher nicht den Themen zu, die eine längere Auseinandersetzung nötig hätten, die vielleicht extrem risikoreich sind, dass sie auch schiefgehen können. Weil wenn man ein Projekt hat, ein 3-Jahres-Projekt, was am Schluss komplett schief geht, dann hat man keine Publikation. Dann steht man sozusagen ohne die Meriten da, die einen für die nächste Stelle oder gar für eine unbefristete Stelle nötig wären und ist dann damit raus.
Ja, dann ist man raus. Das habe ich bei vielen gelesen. Ich habe mir ein paar Tweets angeschaut unter dem Hashtag Ich bin Hannah. Ich will vielleicht noch 2 als Beispiel vorlesen. 1. Hannah ist Biologin, sie erforscht Phytoplanktons, Photosynthese. Wenn Leute die Lösung der Klimakrise auf Wissenschaft und Innovation schieben, meinen sie auch Hannah. Hannah hat davon nix. Sie sucht wieder Fördermittel und eine Stelle und eine Wohnung. Hannah ist müde. Oder noch ein Beispiel. Ich bin 40 Jahre alt, ich habe 2006 bis 2010 in Veterinärmedizin promoviert, eine Viertelstelle, 12 befristete Arbeitsverträge. Mein Chef hat uns wissen lassen, wer schwanger wird, wird nicht verlängert. Meine Motivation, in der Wissenschaft zu bleiben, war damit verschwunden. Gesammelter Zorn. Man fragt sich nur an der Stelle, ich hatte es eben in der Anmoderation schon gesagt, warum kocht der Ärger eigentlich gerade jetzt wieder hoch? Das Video ist ja nicht neu.
Das Video ist nicht neu, das kam jetzt irgendwie an die Oberfläche. Ich glaube, es war extrem einfach in der Art und Weise, wie die Wissenschaftler in den Karrierestufen unter der Professur sich verhöhnt fühlen dadurch. Durch die besondere Wortwahl vor allem, also dass von einer Verstopfung des Systems geredet wird. Also uns wird vorgeworfen, wenn wir unbefristete Verträge hätten, würden wir das System verstopfen. Wir würden den nachkommenden Generationen die Chance nehmen, sich zu qualifizieren. Die Frage ist natürlich, wofür qualifizieren wir uns eigentlich und wer qualifiziert uns? In der Promotion ist es natürlich noch relativ offensichtlich. Da debattiert auch niemand, dass es sich hier um eine Qualifikationszeit handelt. Aber die Phase nach der Promotion, dass die auch, das ist ja eine deutsche Besonderheit, dass die so extrem lange auf diesen prekären Verhältnissen beruht, das ist einfach absurd. Und ich glaube, da hat sich natürlich auch viel von der Corona-Anspannung auch nochmal entladen, weil die Pandemie diese ganzen Probleme natürlich nochmal extrem verschärft hat.
Die Frage ist natürlich auch, jetzt bin ich so und so viele Jahre in der Forschung tätig, habe mir, wie Sie sagen, die ersten Meriten schon verdient. Ich habe auch Erfahrung in der Lehre gesammelt und dann bin ich eine erfahrene Arbeitskraft und bin unter Umständen raus. Welche Folgen hat das denn eigentlich für die Forschung und den Unibetrieb?
Na, es führt zu extremen Reibungsverlusten. Es wird ja gern so dargestellt, als würde diese Fluktuation die Innovation befeuern. Das tut sie, glaube ich, nicht. Sie ist vor allem extrem teuer. Viele, also wenn man jetzt über die Gruppenleiterebene, also sozusagen die Ebene direkt unter der Professur redet, die bekommen oft eine Ausstattung, gerade in den experimentellen Wissenschaften, mit denen sie ihre Experimente durchführen können. Die ist extrem teuer, die wird neu eingerichtet und wenn diese Person dann geht, nach einer gewissen Zeit, weil sie eben nur befristet ist und in Großteil der Fälle keine langfristige Perspektive an dieser Universität bekommt oder an der Forschungsinstitution, an der sie ist, dann ist das Labor wieder ungenutzt. Genauso ist es mit Personen, die Spezialmethoden können. Die sind natürlich sehr wertvoll für die Arbeitsgruppen. Die gehen dann halt auch und nehmen ihr Wissen mit. Und entweder muss dann jemand Neues eingearbeitet werden, was lange Zeit dauern kann, oder es kann halt in diesem Bereich einfach nichts mehr geforscht werden.
In den ganzen Tweets habe ich auch gelesen, die Leute nehmen ihr Wissen mit und gehen oft auch dann ins Ausland. Das will ja eigentlich auch keiner in Deutschland.
Ja, das ist wirklich die große Sache. Das ist immer, dass einfach das im Ausland erhält man die Sicherheit einer unbefristeten Stelle oft viel früher. Also da ist das System insgesamt nicht weniger auf Wettbewerb ausgerichtet, aber der Filter, würde ich jetzt mal sagen, findet früher statt. In den Staaten kann man oft schon kurz nach der Doktorarbeit oder nach ein oder zwei Postdocs auf eine Tenure-Track-Professur kommen, also auf einer Professur, die nach einer gewissen Zeit dann in eine unbefristete Stelle überführt wird. Auch in England gibt es viel früher oder im Vereinigten Königreich gibt es viel früher unbefristete Stellen und auch zum Beispiel in Frankreich. Und das führt zu einem extremen Frust bei jungen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen in Deutschland, besonders bei denen, die aus dem Ausland kommen, die hierher gelockt werden, weil einfach eigentlich das Wissenschaftssystem in Deutschland extrem gut ausgestattet ist. Es gibt extrem viele Stellen in dieser sogenannten Qualifizierungszeit, also der Promotionszeit und auch der Zeit danach. Aber es gibt keine Anschlussmöglichkeiten danach und dann wandern die Leute ab.
Nun läuft die Aktion unter dem Hashtag Ich bin Hanna schon ein paar Tage. Gab es denn schon Reaktionen von Seiten des Forschungsministeriums?
Soweit ich weiß, hat das Ministerium eine Pressemitteilung auf seine Seite gestellt, also jetzt auch nicht weiter groß kommuniziert. Die zeigt aber nur mal wieder, dass man entweder das Problem nicht verstehen will oder nicht verstanden hat. Also sowohl in der Formulierung dieser Stellungnahme als auch inhaltlich stimmt da einfach gar nichts. Es wird vieles durcheinander geworfen. Man entschuldigt sich auch nicht für diesen Verstopfungsbegriff, den viele wirklich als Beleidigung empfunden haben. Und es zeigt sich, es wird die Sicht aus der Institution bevorzugt und nicht die des individuellen Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin. Und es wird argumentiert, dass es eben innovationsfördernd ist. Das mag vielleicht aus Verwaltungsperspektive so sein. Ich glaube aber, es würde niemand, der in der Forschung tätig ist, würde unterschreiben, dass diese hohe Fluktuation auch wirklich zu mehr Innovation führt. Denn wenn es denn so wäre, dann könnte man ja auch Professuren befristen. Dann hätte man ja auch auf der Professurenebene mehr Fluktuation und höhere Innovation. Das ist, glaube ich, ein Weg, den niemand gehen will.
Und deshalb haben so viele junge Wissenschaftlerinnen und junge Wissenschaftler sich gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz gewandt und ihre Erfahrungen geschildert unter dem Hashtag Ich bin Hanna auf Twitter. Das waren Einschätzungen von Dr. Gisela Kopp. Sie ist Mitglied der Jungen Akademie, in der sich die Nachwuchsforschung organisiert. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Kopp.
Vielen Dank, einen schönen Tag noch.